Isabel. Als sie über den Lehrerparkplatz läuft, kommt sich Isabel wie eine schwänzende Schülerin vor. Normalerweise hat sie mit ihrer halben Stelle vormittags keine Freistunden und verlässt deswegen eigentlich nie vor der zweiten Pause das Schulgelände. Ihr Blick huscht zum Haupteingang. Die Luft ist rein. Und eine Mutter mit Schlaganfall ist ja wohl auch eine gute Entschuldigung. Es ist schon jetzt so heiß. Für den Nachmittag sind über 30 Grad angekündigt, im Mai. Sie läuft nicht wie die Schülerinnen und Schüler an der Hauswand entlang über den ausgetretenen Pfad durchs Blumenbeet, sondern folgt dem Weg bis zum Ende, dann Richtung Parkplatz. Neben den vollen Fahrradständern steht das E-Motorrad ihres Kollegen Andreas, Sport und Mathe. Den Besitzer kennt die ganze Schule, weil er es nach dem Kauf der ganzen Schule vorgeführt hat. Der Parkplatz dagegen ist fast leer. Bei dem Wetter sind die meisten mit dem Rad gekommen. Als Lehrer kann man auf drei Arten einen schlechten Job machen. In den Augen der Lernenden, denen der Eltern und vor dem Kollegium. Soweit sie weiß, hat Isabel bei den Schülerinnen und Schülern keinen Spitznamen. Sie ist die Seeberger. Und das ist ein gutes Zeichen. Mit Eltern hat sie nicht mehr zu schaffen als andere auch. Es sind immer die Kolleginnen, die Selbstzweifel in ihr auslösen. Sie wirft ihren Rucksack auf den Beifahrersitz und knallt die Tür zu, um ihre Gedanken zu verscheuchen. Sie lässt den Motor an und konzentriert sich darauf, nicht links herum nach Hause, sondern rechts herum Richtung Vorstadt zu fahren. Ausgerechnet Karin Moosbacher hat sie an diesem Morgen beim Zeitungslesen ertappt. Isabel hatte der 8b 20 Minuten Zeit für Stillarbeit gegeben. Um Diskussionen zu vermeiden, ließ sie dabei immer eine Stoppuhr laufen. Anfangs nutzte sie dazu ihr Telefon, aber nach einer Auseinandersetzung mit einer rechtschaffenden 14-Jährigen hat sie einsehen müssen, dass ein handyfreies Klassenzimmer auch von ihrem eigenen Handy frei sein muss. Erst als alle Schülerinnen über ihren Antworten brüteten, erlaubte sie sich, die Zeitung aufzuschlagen. Sie gibt sich immer Mühe, mit Papierausgaben gesehen zu werden, und zwar sowohl mit Mitte-Links- als auch Mitte-Rechts-Blättern. Einen Roman noch dazu von einer deutschsprachigen Autorin hat sie zugegebenermaßen seit Jahren nicht zu Ende gelesen. Aber das beschäftigt sie nicht. Als Deutschlehrerin in Weimar muss sie sowieso Goethe und Schiller bis zum Erbrechen durchexerzieren. Am Goethe-Gymnasium mehr Schiller, man will schließlich unparteiisch wirken. Dem Hörensagen nach ist es am Schiller-Gymnasium genau umgekehrt. Als es an der Tür des Klassenzimmers klopfte, las sie gerade eine Rezension über einen Erzählband zur Nachwendezeit. Aus dem Beitrag war nicht sofort ersichtlich, ob die Rezensentin selbst aus dem Osten oder aus dem Westen stammte. »Dann eindeutig Wessi«, hörte Isabel die Stimme ihrer Mutter. Sie sah auf und blickte in Karin Moosbachers strenges Gesicht. Der Countdown der Stoppuhr zeigte 12 Minuten 3 Sekunden. Karin hatte nicht auf ein Herein gewartet, sondern war mit energischen Sportlehrerinnen-Schritten direkt vor die Klasse getreten und sprach zu den Schülerinnen und Schülern, nicht zu Isabel. »Entschuldigt die Störung. Frau Seeberger muss sich um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Ich werde den Rest der Stunde übernehmen.« Mit wenigen Worten hatte sie Isabel zu einem weiteren Mitglied der 8b gemacht. Isabel packte also ihren Rucksack und folgte Karin vor die Tür. Auf dem Flur überreichte Karin Moosbacher ihr ein Post-it. Verdacht auf Schlaganfall, Klinikum, 3. Etage. »Sie haben noch 7 Minuten, Charlotte soll vortragen. Weishaupt, nicht Müller-Dietrich«, sagte Isabel. Aber Karin hatte ihren Auftritt gar nicht als Übergabe zwischen Kolleginnen begriffen. Stattdessen legte sie mit traurigem Lächeln den Kopf zur Seite und berührte Isabel am Arm. Isabel war sich sicher, dass sie diese Geste im Sportunterricht auch für ihre menstruierenden Schülerinnen nutzte. »Geh«, sagte Karin und schlüpfte ins Klassenzimmer. Von drinnen hörte Isabel: »So, Zeit um, wer möchte vorlesen?« Auf der Uhr in ihrer Hand standen noch 6 Minuten und 5 Sekunden. Auf dem Klinikparkplatz angekommen, ruft sie Alexander an. Er müsste gerade Pause haben. Sein Notfalltelefon, das er zur Einschulung bekommen hat, ist wie immer aus. Handyfreies Klassenzimmer, denkt Isabel. Sie schickt ihm eine Sprachnachricht, lässt ihn wissen, dass er heute Nachmittag mit zu Matteo gehen wird. Dessen Mama wisse bereits Bescheid. Was genau genommen noch nicht stimmt, aber gleich stimmen wird. Matteos Mutter Mareike ist nicht berufstätig und hilft erfahrungsgemäß immer gerne aus. Und Isabel fühlt sich nahezu immer schlecht deswegen. Zum Abschied rutscht ihr ein Mäuschen heraus, obwohl er längst kein Baby mehr ist. Mehr noch als die Angst davor, was sie im Krankenhaus erwarten wird, schmerzt sie der Gedanke, dass auch ihr Sohn in den nächsten Tagen eine wichtige Erfahrung des Erwachsenwerdens machen wird. Sie steigt aus dem Wagen und geht Richtung Eingang. Name der Patientin? Seeberger. Und Ihr Name? Auch.
Sind Sie die Tochter?
Ja, eine von zweien.
Podcastgespräch. Es gibt Neues aus der Welt der Tech-Milliardäre. Und heute ist Markus zu Gast. Er verfolgt das ganze Projekt nun schon seit einiger Zeit. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Erzähl uns und unseren HörerInnen doch mal Syndicate. Was ist das? Eine neue App? Ein Bauprojekt? Eine Sekte? Ja, hallo. Es ist alles und nichts. Bisher ist Syndicate oder The Syndicate nur die Vision eines Mannes namens Sobeyer Zinavent. Für Freunde und Follower auch einfach Double Z. Der Gute ist von Haus aus Tech-Milliardär, natürlich aus den USA, und er plant, ich will mal sagen, sein eigenes Utopia. Konkreter wird er bislang nicht, aber Beobachter vermuten sowas wie eine Privatstadt. Und zwar nicht nur im Sinne einer Smart City, so mit Solaranlagen und selbstfahrenden Autos, sondern es soll wohl auch um neue Arten der Organisation und Verwaltung gehen. Was genau ist da geplant? Genau noch gar nichts, aber was den Reiz für seine Anhänger bisher ausmacht ist, er hat viele gute Ideen. Dazu hat er seine eigene Mediathek online gestellt. Library of Ideas nennt er sie. Darauf interviewt er Experten und Aktivisten. Und um was für Themen geht es da? Hauptsächlich zeigt er gesellschaftliche Missstände auf, fast wie ihr hier im Podcast. Aber er liefert über seine Gäste auch gleich Ideen für Verbesserungen. Was kritisiert Double Z denn? Alles, sogar sich selbst. Das könnte den Klimaaktivisten gefallen, was er da anprangert. Aber er sagt auch viel zum Thema globale Ungerechtigkeit oder etwa zu der unzulänglichen Repräsentanz der Bevölkerung durch die Politiker. Und warum erregt dieses Projekt jetzt so großes Aufsehen? Es gibt Gerüchte, ein Leak aus engen Kreisen, wie es neudeutsch so schön heißt, dass er derzeit auf Standortsuche für dieses Utopia ist. Wo will er denn hin? Auf eine Insel? Zum Mars? Das weiß man eben noch nicht, aber es wird viel spekuliert. Darf ich noch kurz nachhaken? Stichwort neue Organisation und Repräsentanz. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Will er Double Z dort gewissermaßen selbst regieren? Lustigerweise ist Double Z unter anderem als Entwickler von Online-Spielen reich geworden. In einem dieser Spiele kann man als Königin oder König über sein eigenes Völkchen herrschen. Böse Stimmen sagen, er habe das selber etwas zu viel gespielt und es sei ihm zu Kopf gestiegen. Aber inwiefern er selbst sich aktiv beteiligen will, ist bislang noch unklar. Offiziell gibt es dazu von ihm keine Aussage, genau. Danke dir, Markus, für das Update. Gerne.